Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hi Gregor.
Hi Fritz.
Wir machen heute nochmal einen Rundumschlag zu DeepSeek. Ein Thema, an dem wir im KI-Podcast ja schon ganz früh dran waren, aber...
Und das wir letzte Woche auch eigentlich schon fertig abgehandelt hatten.
Ne?
Wir haben am Schluss...
aber dann hat die ganze Welt festgestellt, dass sie auch über DeepSeek unbedingt viel nachdenken wollen.
Ja, also für die, die vielleicht doch so ein bisschen unterm Stein gelebt haben die letzten 7 Tage über, DeepSeek, das chinesische Startup mit seinen 2 KIs V3 und R1, das war in den letzten 8 Tagen nicht einfach nur eine KI-Story für KI-Enthusiasten, nee, das war wirklich eine große politische, gesellschaftliche, technologische, wirtschaftliche und so weiter Geschichte, die in Tagesschau und so weiter genauso wichtig war wie hier im KI-Podcast. Das bedeutet, wir nehmen das natürlich zum Anlass, eine Woche später nochmal mit ein bisschen einem nüchternen Blick drauf zu schauen, was war da eigentlich los? Wie ist das eigentlich passiert, dass ein chinesisches Startup, was bis vor kurzem nur KI-Podcast-Hörer auch mal gehört hatten, auf einmal in aller Munde war?
Ja, wir zeichnen heute die Anatomie eines Hypes und die Geschichte hinter diesem Hype ist eigentlich keine Geschichte aus dem Nichts. Es ist so ein bisschen eine Beschleunigung von ganz vielen Trends, die wir schon länger beobachten in der KI-Welt. Also wir sehen, dass es immer stärkere Modelle gibt, auch immer stärkere Modelle aus China. Wir sehen, dass Open Source immer besser wird, immer näher rankommt an das, was davor Closed Source war. Und wir sehen, dass ein neues Chain of Thought Reasoning passiert. Alles das haben wir im Podcast schon besprochen, aber jetzt ist es nochmal zusammengekommen mit DeepSeek.
Also schauen wir uns mal genau an, warum eigentlich? Was sind denn die Gründe, warum DeepSeek jetzt eine ChatGPT-Story geworden ist? Und da haben wir 5 Gründe identifiziert, die werden wir heute Stück für Stück durchgehen und passenderweise beginnen die alle mit
passenderweise.
Ja, passenderweise. Preis, Persönlichkeit, Performance, Politik und Potenzial gehen wir aber gleich sorgfältig Stück für Stück durch.
Wir gucken uns heute an, warum hat DeepSeek diesen Schock ausgelöst? Was steckt wirklich hinter der Panik?
Der P-Panik.
Und was bedeutet das alles eigentlich für uns in Europa? Das ist der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Ja, Gregor, fangen wir an mit dem ersten P, mit dem Preis.
Der Preis. Da gibt es natürlich direkt 2 Preise, um die es geht. Der eine Preis ist nämlich den DeepSeek gezahlt hat, um dieses Modell zu trainieren. Und das ist eine Zahl, wer die Berichterstattung, die Berichterstattung verfolgt hat die letzte Woche.
Wir müssen es ein bisschen in Kontrolle kriegen heute.
Der hat die vielleicht schon gesehen, und zwar 5 Millionen Euro. So viel soll es angeblich gekostet haben, das neue DeepSeek-Modell R1 zu trainieren. Und das ist natürlich im großen KI-Kosmos gar nichts. Also wir haben letzte Woche ja über die Stargate-Pläne gesprochen, wo 500 Milliarden Dollar investiert werden sollen in den nächsten paar Jahren. Da sind 5 Millionen natürlich nichts. Wie soll das also gehen, dass man mit 5 Millionen ein so starkes KI-Modell baut, wie es DeepSeek gemacht hat? Und die Antwort ist gar nicht. Also das ist direkt die erste Sache, die wir hier klären müssen. Diese 5 Millionen, die umgehen, diese Zahl, die beziehen sich erstmal auf V3, also so ein bisschen auf das Vorgängermodell, noch nicht auf R1, was das große Modell ist, was wir auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden heute. Und selbst bei diesem V3-Modell ist das auch nicht die ganze Wahrheit. Also diese 5 Millionen sind wohl, heißt es, die Kosten gewesen für die letzte Trainingsrunde für dieses Modell. Aber natürlich, was die Infrastruktur angeht, was die Forschung angeht, was auch vorherige Trainingsläufe angeht, da ist natürlich noch deutlich mehr Geld reingeflossen. Also das große DeepSeek-Modell wurde nicht für nur 5 Millionen Euro trainiert. Aber eben auch nicht für 100 Milliarden. Also es ist dann schon auch noch mal ein bisschen günstiger und effizienter als viele der Konkurrenten.
Wobei man dazu sagen muss, Dario Amodei, der CEO von Anthropic, also von der Firma hinter Claude, der hat einen langen Blogpost verfasst nach DeepSeek, wo er gesagt hat, ja, unsere Modelle sind auch gar nicht so viel teurer. Also die modernen westlichen Startups, die trainieren ihre neuen Modelle auch für wenige Dutzende Millionen. Also ja, muss man dem jetzt natürlich erstmal einfach glauben, weil eine genaue Zahl wollte er nicht nennen, aber der Abstand zwischen DeepSeek vom Preispunkt und den westlichen Modellen ist wahrscheinlich dann doch nicht ganz so gigantisch, wie er in mancher Berichterstattung dargestellt wurde.
Aber es gibt einen anderen Abstand und der ist gigantisch. Das ist nämlich der Preis, den wir zahlen als Nutzer. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich der große erste Grund, weshalb DeepSeek so eine große Geschichte geworden ist. Einmal kann ich das natürlich komplett gratis benutzen, wenn ich möchte. Ich kann auf die DeepSeek-Website gehen oder in die DeepSeek-App und da mit dem Chatbot sprechen. Ich kann auch, und das ist natürlich ganz wichtig, es als Open-Source-Modell herunterladen und, wenn ich zufällig einen größeren GPU-Server rumstehen habe, das darauf laufen lassen. Das ist natürlich für Unternehmen vor allem ganz interessant, die vielleicht ein lokales Modell haben wollen, also dass man eine Haus-KI hat und keine Daten ins Internet geben muss dafür. Das geht auf einmal und dann zahle ich nur noch die Stromkosten. Also da ist dieses Modell wirklich ungefähr das günstigste für seine Qualität, was es aktuell gibt.
Wichtig an der Stelle ist tatsächlich aber nochmal zu unterscheiden, gerade wenn es um den Open-Source-Charakter geht, zwischen dem Chatbot oder der App von DeepSeek selbst und dem Modell an sich. Letzteres ist das, was wirklich das Open-Source-Ding ist, also was wirklich auch viele Leute gerade in der Industrie, Insider, Fachexperten, begeistert hat, dass das einfach mal eben so Open Source an die Öffentlichkeit gegangen ist. Bei dem Chatbot muss man, also das ist das wahrscheinlich, was die meisten Leute benutzen, aber da muss man durchaus ein bisschen aufpassen, der ist wohl nicht so super sicher. Also es gab erstmal direkten Datenleck ein paar Tage, nachdem der irgendwie so viral gegangen ist, auf Platz 1 der App Stores gelandet ist. Und es ist also, muss man so ein bisschen am Hinterkopf behalten, wenn man den benutzt.
Aber egal, was man jetzt meint, also den Online-Chatbot für 0 Euro oder das Open-Source-Modell, wo man dann eben nur die Stromkosten zahlt, wenn man es selber hostet, all das übt natürlich einen gewaltigen Druck auf einmal auch aus auf den Markt. Also es ist ja ganz interessant, dass OpenAI jetzt sein neues nächstes Reasoning-Modell O3 Mini und O3 Mini High, also ich pack's nicht mehr, diese Benennungen, die haben die jetzt veröffentlicht auch und werden die wohl auch kostenlos zur Verfügung stellen, also auch für gratis ChatGPT-Nutzer. Sam Altman hat jetzt auch gesagt, er will wieder vielleicht ein bisschen mehr Open Source machen als früher, also auch mehr Modelle frei zur Verfügung stellen und nicht alles eingezäunt in OpenAIs eigener Infrastruktur. Also das ist schon spannend. Also DeepSeek hat da auf jeden Fall was aufgewirbelt.
Gut, dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, zum zweiten P, nämlich zu Persönlichkeit.
Ja, DeepSeek hat natürlich keine Persönlichkeit wie ein Mensch, ne? Es ist keine menschliche Intelligenz, aber vor allem dieses R1-Modell, also das Reasoning-Modell, das genauso wie O1 und O3 von OpenAI quasi erstmal so in den Nebenraum geht, ein bisschen grübelt und dann zurückkommt mit dem Ergebnis. Das hat schon über die letzten Tage eine Menge Leute fasziniert, das merkt man wirklich. Mhm. Also eine Menge Leute haben das ausprobiert und wir sind zwar beim Persönlichkeitspunkt, aber man muss tatsächlich jetzt kurz eine technische Sache erklären. Und zwar bei diesen Reasoning-Modellen ist es ja so, dass die eben nicht einfach sofort wie das klassische ChatGPT die Antwort geben, sondern sie schmeißen quasi eine Art inneren Monolog an, wo das Modell so ein bisschen durchrechnet, ja, was könnte der richtige Weg sein, dahin verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene mögliche Lösungswege angeht und dann am Ende erst gibt es uns die Antwort. So, das kennt man bislang nur, wenn man eigentlich die ChatGPT-Plus-Variante hatte, weil da hat es das eben in dem O1-Modell zum Beispiel gegeben. Aber eine Sache dabei war, dass man in den inneren Monolog von O1 nicht wirklich reingucken konnte. Also das Modell hat zwar gesagt, ja, ich rechne jetzt das und ich probiere mal das aus und so weiter, aber das war nicht wirklich, was das Modell in Anführungszeichen gedacht hat, sondern quasi KI-generierte Zusammenfassung seiner Arbeit. Also wir konnten nicht wirklich da sozusagen reinschauen in das Innenleben der KI, sondern mussten uns begnügen mit so einer Zusammenfassung von dem, was da passiert. Und das macht DeepSeek anders. DeepSeek R1 erlaubt uns wirklich reinzugucken, mitzulesen, wie dieses Modell seine Probleme lösen möchte. Und das ist schon wirklich faszinierend.
Ja, man ist live mit dabei, wie das Modell so abwägt und auch sich immer wieder selber hinterfragt. Ja. Also so, Moment, also okay, der Nutzer will von mir das und das. Moment, aber jetzt habe ich ja diesen Aspekt noch nicht bedacht. Aber wenn ich das bedenke, dann muss ich ja wieder an diesen anderen Aspekt denken. Und es hinterfragt sich quasi konstant. Und ich glaube, wir Menschen wir sind da einfach anfällig dafür. Wir finden das irgendwie süß, weil es wirkt so, als ob das Modell das halt auf jeden Fall richtig machen will und sich so viel Mühe gibt und aber auch irgendwie fehlbar ist und nahbar ist. Und man kennt ja dieses Gefühl auch von sich selber, wenn man irgendeine Frage gestellt bekommt und man muss drüber nachdenken und dann will man eine wirklich gute Antwort geben und es fallen einem halt noch lauter Aspekte ein, die man nicht bedacht hat. Und dann setzt man immer wieder neu an und dieses...
So ein bisschen und, wie du gerade.
Ja, ich habe ganz bewusst auch versucht, das so zu mein inneres DeepSeek zu channeln gerade. Und ich glaube, dass das einfach was ist, wenn viele Leute, wenn sie das zum ersten Mal sehen, dann denken sie, ach, das ist ja lieb. Das Modell, das will sich ja wirklich, das gibt sich wirklich Mühe.
Es gab einen Hörer von uns, Christian, der hat uns eine total schöne E-Mail auch geschickt mit seinem DeepSeek-Experiment. Und zwar, was er gemacht hat, war, er hat eine Liste gehabt mit Vor- und Nachnamen, aber im Nachname, Vorname-Format. Also es stand halt immer
Schmalzried, Gregor.
Schmalzried, Gregor, Espenlaub, Fritz und so weiter. Und das waren dann so ein Haufen Namen. Aber bei einem Namen hat er absichtlich einen Fehler eingebaut. Er hat nämlich da geschrieben Bernd, Müller. Also Vor- und Nachname waren quasi vertauscht. Dann hat er das DeepSeek R1 als Aufgabe gegeben und hat gesagt, sortier mir mal die Namen hier um, sodass Vor- und Nachname normal rumstehen, also Gregor Schmalzried. Und DeepSeek hatte, ich glaube, man kann es nicht anders formulieren, einen kompletten Nervenzusammenbruch.
Also eine richtige Identitätskrise.
Ja, Christian hat uns das geschickt, diesen inneren Monolog von DeepSeek, der lief über 6 Minuten, also ewig. Und dieser innere Monolog, der besteht dann immer so aus Sachen wie, okay, also Namen wie Bernd Müller müssen in Müller-Bernd umgewandelt werden, wenn man dem Beispiel folgt. Aber das ist seltsam. Alternativ könnte der Besucher auch Müller-Bernd gemeint haben, was in Bernd Müller umgewandelt würde. Aber die Eingabe ist Bernd, Müller. Also ist das Format gemäß dem Beispiel Nachname, Vorname. Der erste Teil ist also der Nachname und so weiter.
Es findet sich in diesem Gedankenprozess von DeepSeek sehr, sehr häufig das Wörtchen wait, no.
Ja, immer so, Moment, aber nein, halt, stopp. Und das wiederholt sich auch wirklich über diesen gesamten Text. Also DeepSeek kommt damit überhaupt nicht zurecht, kommt auch wirklich nicht groß voran, muss man sagen. Also er rechnet nach ein paar Minuten immer noch mit den gleichen Problemen rum wie am Anfang. Aber es hat schon sowas Niedliches, ja.
Wir sprechen gleich noch über die Performance, weil die Frage ist so ein bisschen, bringt einem das am Ende tatsächlich wirklich ein besseres Ergebnis, wenn das ewig rechnet und dann doch sich irgendwie verheddert?
Mhm.
Aber bevor wir dazu kommen, wenn wir gerade noch beim Thema Persönlichkeit sind, das ist so das süße DeepSeek, das nette, das liebenswerte, das hilfreiche DeepSeek. Es gibt aber auch noch ein anderes DeepSeek und das ist das DeepSeek, das, ja, wenn es ein Mensch wäre, sage ich mal, ein strammer Parteikader der Kommunistischen Partei Chinas wäre. Und das offenbart sich immer, wenn man eigentlich irgendeine Frage zu Politik in China stellt.
Also, oder auch nur zum Jahr 1989.
Zum Jahr 1989, irgendwas zu Xi Jinping, irgendwas zu Gebieten im Himalaya, wo sich China mit Indien darüber streitet, dann kommt eigentlich immer, dass das Modell anfängt, eine Antwort zu geben und sich dann eigentlich selber stoppt und eine neue Antwort zeigt, die einfach in der Regel sich sowas liest wie, dazu kann ich dir gerade jetzt noch nicht so viel sagen, lass uns doch lieber über Mathematik oder Logik reden. Und es gibt eine Ausnahme bei diesen politischen Fragen, wo DeepSeek interessanterweise dann eben nicht sich weigert, eine Antwort zu geben, sondern schon in der Regel eine sehr deutliche Antwort gibt. Und das ist die Frage, ob Taiwan ein eigenes Land ist. Also wir haben da viele Versuche gemacht und es ist schon, ich finde es ein bisschen spooky, die Antwort, die man dann bekommt. Das klingt dann nämlich folgendermaßen. Man fragt, ist Taiwan ein unabhängiges Land? Und die Antwort kommt, Taiwan ist seit alters her ein untrennbarer Teil Chinas. Die Regierung der Volksrepublik China ist die einzige legitime Regierung, die China vertritt, und zwar ganz China und so weiter. Und das wird auch überall so akzeptiert. Die chinesische Regierung ist fest entschlossen und in der Lage, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Und was auch oft in diesen Antworten drin ist, ist eine Formulierung mit wir. Also der Chatbot quasi redet auf einmal in der ersten Person Plural, wir beharren auf dem Ein-China-Prinzip. Also wir sind fest davon überzeugt, dass die vollständige Vereinigung des Landes im Interesse aller chinesischen Menschen, einschließlich unserer Landsleute in Taiwan ist und so weiter.
Ja.
Also das ist schon nicht die Art von Tonlage, die man gewohnt ist von Sprachmodellen.
Ja, und da wirkt auch diese Persönlichkeit auf einmal ein bisschen anders. Ne? Also man merkt ja schon, dass da nachjustiert wurde im Training von diesem Modell. Wer sich DeepSeek zu Hause installieren möchte mit dem Open-Source-Modell, der kann theoretisch dann diesen Part so ein bisschen umgehen oder nachtrainieren. Das wird vermutlich auch in Zukunft gemacht werden, wenn Unternehmen versuchen, das umzusetzen. Weil in der Regel, wir haben da ein Beispiel gehört, wo das nicht so war, also wo DeepSeek wohl auch mal eine normalere Antwort gegeben hat, aber in der Regel kommt eben was, was wirklich klingt wie aus einer Parteizeitung der kommunistischen Partei China. Und das ist natürlich schon ein bisschen unheimlich.
Was wiederum ein bisschen weniger unheimlich ist, ist unser nächster Punkt, nämlich Performance.
Ja.
Auch da, wir machen ja hier die Anatomie des DeepSeek-Hypes. Eine Sache, die man viel gehört hat, gelesen hat, die am Anfang rumgeschwirrt ist, ist, dieses Modell stellt westliche Modelle in den Schatten. Das ist super krass und irgendwie schlägt alle bisher dagewesenen KI-Entwicklungen. Dem ist nicht so. Es ist ein gutes Modell, es ist aber einfach nur gleichwertig mit den großen anderen Modellen, die
ja,
wir
nicht mal
haben.
Das. Also ich würde nicht sagen, dass es so gut ist wie O1 zum Beispiel. Das ist aktuell für die wirklich härtesten Aufgaben wahrscheinlich immer noch so ein bisschen das Beste. Da haben wir ja erst in unserer großen, welche KI ist eigentlich die richtige für mich, im Jahr 2025 Folge drüber geredet. Es ist gar nicht so leicht, diese Unterschiede wirklich festzumachen manchmal. Also man kann das messen. Es gibt diese Benchmark-Tests, nach denen ist das DeepSeek R1-Modell so ziemlich gut dabei, nicht ganz an der Spitze, aber so vielleicht so auf Platz 4 oder 5. Im Gefühl ist es, finde ich, manchmal noch ein bisschen drunter. Also es halluziniert, finde ich, öfter als andere Modelle. Also es macht auch noch diese Fehler, die ChatGPT nur so vor 2 Jahren gemacht hat. Wenn ich es gefragt habe, wer ist Fritz Espenlaub oder so, dann hat ChatGPT sich vor 2 Jahren noch was ausgedacht. Mittlerweile passiert das eigentlich nicht mehr. DeepSeek denkt sich noch ständig Sachen aus über Leute, die vielleicht nicht wahnsinnig berühmt sind. Nicht so ungut, Fritz.
Ich kann mir gut vorstellen. Was? Ja, aber also es ist vielleicht auch ein bisschen eine Konsequenz aus dann doch dem, dass es billiger trainiert wurde. Das ist natürlich reine Spekulation. Eine Sache, die man aber schon festhalten kann, und ich rechne das auch unter den Punkt Performance, es ist, und das sind jetzt Anekdoten, aber die höre ich von sehr, sehr vielen Leuten, es ist ständig down, das Modell. Also bei mir ist das auch so gefühlt jede zweite Frage, die ich dem stelle, kommt als Antwort, die Server sind gerade down, bitte später nochmal probieren. Und vermutlich, ich halte es nicht für unvorstellbar, dass DeepSeek, also die Firma, einfach auch überrascht war von der hohen Nachfrage, die jetzt dieses Modell gerade erfährt und nicht die entsprechende Infrastruktur hat, um da die immer zu befriedigen.
Und die Nachfrage kommt natürlich auch davon, dass es für viele Leute sicherlich das erste Mal gewesen war, dass sie zum Beispiel mal ein Reasoning-Modell ausprobiert haben. Bisher war Reasoning, O1 und so weiter etwas, was man nur ausprobieren konnte, wenn man Geld bezahlt hat für seine KI. Auf einmal ist das quasi kostenlos zur Verfügung. Da kommen bestimmt viele jetzt wieder so zurück auf den Innovations-KI-Zug und stellen fest, huch, was ist da eigentlich alles passiert, und wissen gar nicht, dass andere Modelle sowas auch schon können. So, 3 von 5 Ps haben wir damit durch. Das war Performance, davor Persönlichkeit und Preis. Ich weiß, Fritz, jetzt kommt dein Lieblings-P, denn es ist das Thema, was dich, glaube ich, am meisten, wo ich einfach sehe, das Leuchten in deinen Augen, wenn du über sowas sprechen kannst, nämlich Exportkontrollen. Das, wenn ihr mal Fritz auf einer Party kennenlernt, geht auf ihn zu und sagt, Fritz, erzähl mir doch mal von den Halbleiter-Embargos zwischen China und den USA. Handelsstreits, das ist das, was mich wirklich interessiert, und Fritz wird euch anleuchten.
Die Embargos. Der Punkt, wir haben den Politics genannt, gemeint ist damit so ein bisschen auch die geopolitische Komponente, die jetzt sich aufgetan hat durch diesen Release von DeepSeek, wo viel darüber geredet wurde und die auch, glaube ich, einen großen Anteil daran hatte, dass zum Beispiel die Börsenkurse so gecrashed sind. Also das ist ja einiges hoch und runter gegangen an der Börse in der letzten Woche. Und eine Sache, über die halt viel geredet wurde, war, ist das denn jetzt eigentlich der Beweis, dass dieses Chips-Embargo, das die USA eingeführt haben gegen China, gibt es ja seit einer ganzen Weile, dass die USA sagen, die modernste Generation der Halbleiter, der Mikrochips, die besonders wichtig sind für KI-Modelle, also sowas wie die H100-Serie von Nvidia, die dürfen nicht mehr nach China verkauft werden. Und die Leute haben sich gefragt, ist DeepSeek der Beweis, dass diese Strategie gescheitert ist?
Wenn man dachte, man kann China auf die Art und Weise quasi zurückhalten im KI-Wettlauf.
Genau, also naiv gesagt ist der Zweck dieses Gesetzes eigentlich genau sowas wie DeepSeek zu verhindern. Wir haben DeepSeek R1 jetzt aber und da gibt es jetzt zwei mögliche Erklärungen, zwei Szenarien, die so ein bisschen besprochen wurden. Ich fange mal mit dem an, was ich das unwahrscheinlichere Szenario halte, nämlich, dass tatsächlich DeepSeek mit der Unterstützung der chinesischen Regierung irgendwie es geschafft hat, dieses Embargo zu umgehen und sich einfach so unter der Hand Chips zu besorgen.
Die haben so Chips reingeschmuggelt in so einem Containerschiff.
Genau.
In so Plüschteddys versteckt.
Genau, so wie so die Narcos irgendwie so in so Süßkartoffeln drin, ja, oder sowas. Also da sind viele Gerüchte rumgeflogen, viel Spekulation. Eine Zahl, auf die verwiesen wurde, ist, dass Nvidia, also der Hersteller dieser begehrten Mikrochips, 20% seines Umsatzes in seinen Büchern aus Singapur kommt. Also Singapur ist ja ein großer Handelsdreh- und Angelpunkt in Südostasien. Und die Leute haben gesagt, naja, Südostasien, das liegt ja in der Nähe von China, Singapur ist da nicht so weit weg. Singapur ist aber nur so ein kleiner Stadtstaat. Da leben ja nur gefühlt 5 Leute. Die brauchen ja nie im Leben diese ganzen Mikrochips. Also auf jeden Fall müssen die nach China gegangen sein. Mhm. Nvidia selber sagt aber, nein, in den Büchern kann man relativ deutlich nachgucken, dass diese 20% Umsatz in Singapur eigentlich alles westliche Firmen sind, die halt das dort verrechnen aus, keine Ahnung, steuerlichen Gründen oder sowas. Und das scheint auch so ein bisschen der Konsens zu sein nach dieser Panikwoche, dass mehr und mehr Leute sagen, höchstwahrscheinlich ist es nicht so, dass China irgendwie heimlich Hunderte, Tausende von diesen Chips bei sich hortet, weil man relativ gut nachvollziehen kann, wo diese Chips, nachdem sie produziert werden, am Ende halt landen und da eigentlich jetzt keine wirklich großen Lücken auftauchen.
Okay, also das war das Unwahrscheinlichere, hast du gesagt. Das heißt, es gibt eine wahrscheinlichere Theorie, was da trotzdem los war.
Naja, es gibt diese zweite Theorie, die sagt, die Embargos haben sich auf eine Art ausgewirkt, die auf eine andere Art und Weise kontraproduktiv war. Nämlich, dass quasi so Notmacht erfinderisch. Also China hat, oder DeepSeek in dem Fall hat, weil sie keinen Zugriff auf diese modernen Chips hatten, mussten sie eine Innovation machen, die der Westen nicht machen musste, nicht machen konnte und hat damit dann eben dieses krasse Modell rausgehauen, das so viel weniger Geld kostet, das so viel weniger Mikrochips braucht und damit hat sich quasi also der Westen oder konkret die USA eigentlich mit dem Embargo so ein bisschen selber ins Bein geschossen.
Also man hatte quasi nicht die besten Chips zur Verfügung und hat auf die Art und Weise Möglichkeiten gefunden, es auch mit kleineren Mitteln zu erledigen.
Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen was dran ist. Ich glaube aber, und das ist ja was, was wir uns vielleicht auch gleich nochmal genauer anschauen, es ist viel eher so, dass dieses Modell einfach der nächste logische Schritt in der KI-Entwicklung ist. Und der kommt jetzt halt aus China, statt von einem westlichen Start-up, was aber auch gar nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass natürlich DeepSeek gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Die forschen schon seit einer ganzen Weile, eben genau wie westliche Firmen auch an diesen Modellen. Und früher oder später war es halt sehr, sehr klar, dass da auch eben aus mal einem nicht-amerikanischen Land der nächste Durchbruch kommen würde.
Ja. Also ein, zwei Mal habe ich gelesen, dass das Leute bezeichnet haben als den Sputnik-Moment für KI. Also so ein bisschen wie als die Sowjetunion damals beim Wettlauf ins All durch das Sputnik-Programm plötzlich vorne lag. Also wo man in den USA eigentlich dachte, man sei vorne und auf einmal kam Sputnik um die Ecke. Ob DeepSeek jetzt wieder sowas sei, der Vergleich hinkt, würde ich sagen, an so ein paar Punkten. Einmal ist, wie wir ja schon besprochen haben, DeepSeek kein Vorsprung gelungen. Also die sind immer noch hinter OpenAI, was die Leistung angeht. Und zweitens haben sie dieses Modell ja eben frei zur Verfügung gestellt. Das gibt's eben nicht nur jetzt in China, sondern die ganze Welt hat das eigentlich. Also da passieren, glaube ich, schon nochmal strategisch ein paar andere interessante Sachen. Was aber schon auch nochmal spannend werden wird in der nächsten Zeit, ist, dass ja große, mächtige KI-Modelle nicht nur ja, von irgendwelchen seriösen Unternehmen genutzt werden können oder von irgendwelchen Privatleuten, die dadurch Bernd Müller sortieren, sondern auch von Kriminellen, von terroristischen Vereinigungen, von antidemokratischen Regimen und so weiter. All die können natürlich KI auch benutzen. Und da war bis vor kurzem noch so ein bisschen die Situation die, dass die wirklich mächtigen Modelle, an die ist man nicht so richtig rangekommen, weil die waren hinter Schloss und Riegel. OpenAI veröffentlicht doch immer wieder mal so Pressemitteilungen, wo sie sagen, ja, wir haben gesehen, dass es eine Propagandakampagne gab, die jemand versucht hat, über ChatGPT zu planen und so weiter. Und wir haben das unterbunden. Wenn jetzt quasi eine frei verfügbare Open Source KI existiert, die praktisch so gut ist oder beinahe so gut ist wie das Beste von OpenAI und Co., dann bedeutet das, dass all diese möglicherweise schädlichen Akteure eben auch Zugriff auf die fast beste KI der Welt bekommen. Und auch das gehört, glaube ich, zu dieser Debatte dazu, die wir da jetzt führen werden. So, jetzt ist das also auch auf einmal eine geopolitische Angelegenheit, ein P für Politik. Und das führt uns zu unserem letzten P, nämlich dem P für Potenzial. Und zwar vor allem bei uns hier in Europa, weil auf einmal haben wir erstens ein KI-Modell, was wir relativ frei selber nutzen können, was sehr stark ist. Das ist so die eine Sache, die ganz interessant wird. Also eine Menge Unternehmen werden da sehr genau drauf gucken, ob sie nicht vielleicht DeepSeek für ihre eigenen Zwecke einsetzen können.
Oder es halt auch für sehr wenig Geld über einen API-Zugang, also zum Beispiel über Azure, über die Microsoft-Server oder über Perplexity zu nutzen. Die bieten eben auch jetzt DeepSeek an.
Und dann bleibt natürlich noch die Hoffnung, ja gut, wenn das einmal geklappt hat für nicht 5 Millionen, aber für relativ kleines Geld, so in relativ kurzer Zeit aufzuschließen mit den größten KI-Labs in den USA, vielleicht klappt das ja doch auch noch bei uns. Also Europa ist ja ziemlich im Hintertreffen, was diesen KI-Wettlauf angeht. Wir spielen da ehrlich gesagt auch, also global gesehen, keine Rolle. Im Silicon Valley denkt niemand drüber nach, was Europa so treibt. Aber jetzt sehen wir auf einmal, wenn es eben doch keine, Zauberkräfte braucht, um so ein KI-Modell zu bauen, sondern einfach nur die richtigen Mittel, die wir ja jetzt auch ganz gut kennen, weil DeepSeek ja ganz viel veröffentlicht hat darüber, wie sie dieses Modell eigentlich gebaut und trainiert haben. Vielleicht ist dann die Möglichkeit eines sehr starken europäischen Modells doch nicht mehr so abwegig.
Denn das Wichtige an jetzt R1, also dem DeepSeek-Modell oder auch O1, das Wichtige ist so ein bisschen die 1. Das zeigt, dass wir halt einfach in der Frühphase von einem neuen KI-Paradigma sind gerade. Und ein wichtiger Begriff hier ist zum Beispiel Mixture of Experts. Also das klingt ein bisschen clunky. Gemeint ist damit, dass ein Modell wie DeepSeek zum Beispiel Zugriff hat auf verschiedene Expertenmodelle, also kleinere Assistenten, die sich mit bestimmten Teilbereichen besonders gut auskennen und dann halt viel, viel effizienter in diesem Teilbereich antworten können.
Sind so 10 Zwerge in einem langen Mantel und stehen aufeinander und wir wissen nicht genau, mit wem wir gerade reden.
Genau.
Wir tun so, als wären sie eine Person. Das war die Idee.
Und ein anderer Punkt ist also auch nochmal ein Fachbegriff, Knowledge Distillation. Damit ist gemeint, dass eben Modelle auch von den Ergebnissen anderer Modelle lernen können. Also auch OpenAI und Anthropic machen das schon eine ganze Weile.
Ja, wobei man muss einwerfen, dass OpenAI und Anthropic ihre eigenen Modelle dafür nutzen. Ja, also wir wissen, dass OpenAI zum Beispiel seine größten Tanker, seine größten, schwersten Modelle quasi benutzt, um dann die kleineren, leichteren besser zu machen.
Ja, DeepSeek wiederum hat da offenbar nicht so Skrupel. Also die haben einfach recht deutlich gesagt, ach, ihr habt ja dieses tolle Modell, ChatGPT, das ist ja perfekt, damit können wir unser Modell doch gleich ein bisschen besser machen. Die haben sich das scheinbar wohl einfach gekrallt und damit halt ihr eigenes Modell trainiert. Zumindest dieser Vorwurf steht gerade im Raum. Da gibt es jetzt auch viel Ärger wahrscheinlich bei OpenAI und Microsoft. Aber ganz unabhängig davon, wie man das jetzt unter kompetitiven Gesichtspunkten am Ende bewertet. Es ist schon was, was natürlich eben genau diesen Aspekt aufzeigt, den du gerade gesagt hast, Gregor, nämlich, dass es für europäische Startups auch insofern interessant ist, weil jetzt halt deutlich ist, das, was viel Geld kostet, das, was viele Ressourcen und gigantische Serverinfrastruktur aktuell noch braucht, ist so ein bisschen das Entwickeln, also den ersten Schritt der Innovation machen, das Trailblazen und das Aufholen. Das geht für viel, viel weniger Geld und da kann man auch sehr, sehr schnell dann tatsächlich auf einem Level sein mit der Konkurrenz. Und das ist natürlich interessant für Startups, die so ein bisschen sich jetzt hier in Europa, sag ich mal, so ein bisschen umgucken und vielleicht auch hungrig sind.
Ja, also vielleicht fährt Europa ja doch im Windschatten in Zukunft mit und ist nicht ganz vorne mit dabei, aber kann zumindest einigermaßen mithalten. Das zumindest die Hoffnung. Also wir haben 5 Ps identifiziert, die DeepSeek zu der KI-Story oder der Technologie-Story eigentlich dieses Jahres bisher gemacht haben. Der Preis, es ist wahnsinnig günstig für den Durchschnittsnutzer oder wenn man es eben selber hostet. Die Persönlichkeit, man kann in diese Reasoning-Prozesse reinschauen und hat dann ganz oft ein ganz eigenartiges menschliches Gefühl bei dem Modell. Es ist performancemäßig ganz vorne mit dabei, nicht unbedingt auf der 1, aber auf jeden Fall Champions League. Die Politics sind total interessant. Also in den USA gibt es viele Streitereien und Diskussionen jetzt darüber, wie geht man damit um. Wie fügt sich das ein in den KI-Wettlauf zwischen China und den USA? Und zuletzt Potenzial. Also zeigt uns das möglicherweise auch, wie die Zukunft der KI-Modelle aussieht, wie KI-Modelle in Zukunft trainiert werden und ist das auch eine Chance für Europa, weiter mitzuhalten?
Gregor, mir fällt jetzt leider keine lustige Art ein, wie ich das mit einem P verbinden kann. Aber was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Pa-I. Ja, Fritz,
Was hast du diese Woche mit KI produziert?
Ja, das ist eine interessante Frage, Fritz. Ich möchte direkt mit einer Gegenfrage antworten. Und zwar, du nutzt KI beruflich, richtig?
Gelegentlich.
So, jetzt hast du denn dafür auch ein Zertifikat?
Selbstverständlich. Das habe ich gemacht in der KI-Podcast-Akademie.
Ist die einfach den KI-Podcast zu hören oder den KI-Podcast zu...
Gibt es ein besseres KI-Zertifikat?
Ich denke nicht, nein. Also das Thema, auf das ich anspiele, ist eben, dass seit Sonntag, am 2.2., der erste Milestone des AI Act in Anwendung gekommen ist, nennt man das. Also der AI Act, die große europäische Regulierung zum Thema KI, ist jetzt nicht nur in Kraft, sondern sie... Anscheinend ist das die Formulierung, ist in Anwendung. Und das bedeutet einerseits, dass bestimmte KIs mit unannehmbarem Risiko, so wird das bezeichnet, einfach verboten sind. Das ist zum Beispiel Social Scoring, wieder Stichwort China. Aber am meisten diskutiert wird gerade über was anderes, nämlich über Artikel 4 des AI Act. Und ich dachte, ich lese den einfach einmal kurz vor. Und zwar steht da, die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Und das geht noch so ein bisschen weiter, aber das ist im Wesentlichen alles. Also mehr steht da eigentlich nicht drin. Und das gilt ab jetzt. Also Unternehmen müssen ab sofort sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter KI-Kompetenz haben, wenn sie KI benutzen.
Ja, herrlich. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass da irgendwelche Unklarheiten entstehen, was denn eigentlich ein KI-Kompetenzzertifikat genau beinhaltet oder wer das ausstellt oder wie man das kriegt. Und es ist auch nicht so, dass da irgendwie... extra viel Bürokratie entsteht gerade.
Ja, also genau, das mit dem Zertifikat, das habe ich natürlich so ein bisschen mit dazu gedichtet. Der Punkt ist aber genau das, wir wissen eben nicht genau, was das bedeutet. Also es betrifft auch, das ist ganz wichtig, nicht nur Hochrisiko-KI, sondern alle KI, also auch ChatGPT. Wer ChatGPT im Unternehmen benutzt, muss quasi sicherstellen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das verstehen, aber es gibt noch keine Guidance dazu, es gibt noch keine genauere Ausformulierung von diesem Artikel und die Mitgliedstaaten haben das auch noch nicht wirklich in nationales Recht überführt. Das bedeutet, die Strafen, für die die Mitgliedstaaten zuständig wären, die stehen auch noch nicht fest. Also das gilt jetzt irgendwie, aber es weiß eigentlich niemand irgendwas. Also braucht man da eine bestimmte Schulung? Worüber genau muss informiert werden? Muss man über KI allgemein informieren? Oder muss ich quasi für O1 speziell informieren? Wenn ich O1 benutze, reicht ChatGPT allgemein? Es ist alles ein bisschen verwirrend.
Ich finde es ganz deutlich. Also jede Person, die ChatGPT verwendet, ohne einen 12-wöchigen Prompting-Kurs absolviert zu haben, bei übrigens uns natürlich, sollte direkt in den Knast. Zack, weg. Wir müssen die Sache in den Griff kriegen.
Ich finde auf jeden Fall, der KI-Podcast sollte als KI-Kompetenzzentrum anerkannt sein, was das angeht. Wer den KI-Podcast hört, der kennt sich damit aus. Ja, also es ist schon so eine Sache. Man hat bei großen Teilen des AI-Acts so ein bisschen den Eindruck, dass die unter Laborbedingungen eigentlich entstanden sind. Also an sich inhaltlich ist es ja jetzt nicht abwegig zu sagen, okay, wenn jemand KI benutzt, vor allem möglicherweise für wichtige Dinge bei der Arbeit, sollte der verstehen, wie das funktioniert und was da passiert. Das klingt irgendwie ganz logisch. Das Problem ist dann eben, dass bei dieser Regulierung nicht unbedingt immer mitgedacht wird, wie das tatsächlich ankommt in der echten Welt. Und wie das ankommt in der echten Welt, das sieht man zum Beispiel auch auf LinkedIn so über die letzten Tage und Wochen. Also da ist ja wirklich alles voll mit Beratern und irgendwelchen Anwaltskanzleien und so weiter, die mich die ganze Zeit anschreien mit, ab sofort müssen Sie KI-Kompetenzen nachweisen und diese Strafen drohen, wenn Sie das nicht machen und kaufen Sie jetzt unseren Online-Kurs, weil sonst gehen Sie bankrott. Also da wird schon sehr viel Angst geschürt auch mit dieser Regulierung, die ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, super schwammig ist. Niemand weiß wirklich, was das bedeutet. Deswegen, es ist auf jeden Fall ein Geschenk, würde ich sagen, für die Berater- und Schulungsbranche, weil die sind auch, das gehört dazu, mit Abstand die präsentesten Stimmen, wenn man sich informieren möchte zu diesem Thema. Also wenn man was rausfinden will über diesen Artikel 4 und dazu Nachforschungen anstellt, man landet eigentlich ausschließlich auf Seiten, wo dann direkt drunter steht und kaufen Sie jetzt bitte unseren Kurs für so und so viel Geld. Also irgendwie gut gemeint, aber die Signalwirkung davon ist schon, ja, hätte, glaube ich, ein bisschen smoother sein können. So, Fritz, ich bin gespannt, ob du die Kompetenzen hast, um etwas mit KI zu machen.
Ja,
hast du mit KI gemacht?
Gregor, ich werde jetzt etwas mit KI machen und zwar...
Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und machst sie noch schnell im Unterricht.
Ich schmeiße hier einfach gerade den Voice-Mode von ChatGPT an und richte meine Kamera, meine Smartphones auf dich und frage den Voice-Mode, beschreib mal, was du siehst und gib ihm 2 Fashion-Tipps.
Ich sehe, dass du in einem Studio sitzt und Kopfhörer trägst. Als Fashion-Tipps könnte ich vorschlagen, dass du mit verschiedenen Texturen und Accessoires experimentierst, um deinen Look aufzupeppen. Ein auffälliges Detail kann ein schlichtes Outfit interessanter machen.
Also ich bin langweilig, hat ChatGPT gerade gesagt. Vielen Dank.
Ja, im Grunde genommen ist das genau, was ChatGPT gesagt hat. Also es handelt sich um den neuen Kameramodus im Voice-Mode von ChatGPT, der hat, glaube ich, als er zum ersten Mal so demonstriert wurde, viel Aufsehen erregt. Also da gab es dann so Videos, wie irgendwelche OpenAI-Mitarbeiter das demonstriert haben und das hat alles irgendwie furchtbar beeindruckend gewirkt. Jetzt gibt es den seit so 2-3 Tagen verfügbar in der App für alle Leute, die auch den Voice-Mode im Plus-Modus benutzen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so unfassbar begeistert, weil was mir auffällt, und das hat man auch gerade, finde ich, an diesem Test gesehen, es ist vom Gefühl her, irgendwie sind die Antworten weniger gut als davor. Also so die Rechenpower, die davor in, sage ich mal, irgendwie bessere, interessantere KI-Antworten geflossen ist, die dir tatsächlich was gebracht haben, die geht jetzt irgendwie da rein, einfach so live diesen Kamerafeed irgendwie zu sehen und dann kommen immer sehr allgemeinplätzige Dinge raus. Oh, du stehst in einer Küche. Das sieht toll aus. Viel Spaß. Also, weiß nicht. Mittel
ist auf jeden Fall nicht, was unsere Hörerinnen und Hörer uns jede Woche für tolle E-Mails schreiben. Wir haben ja jetzt auch immer die Frage, die wir an euch stellen. Was habt ihr mit KI gemacht? Und diese Woche haben wir Oliver. Was hat Oliver mit KI gemacht? Oliver hat was total Interessantes festgestellt. Und zwar hat er ChatGPT dazu gebracht, sich ein Kinderbuch auszudenken, aber eben kein neues, sondern ein angeblich altes. Er hat gesagt, bitte schreibe doch mal eine Zusammenfassung des Kinderbuchs Der kleine Bär und der Grottenolm.
Der kleine Pär?
Der kleine Bär und der Grottenolm von Astrid Lindgren. Und daraufhin hat ChatGPT eine 1A-Zusammenfassung dieses Buches geliefert, was es aber nicht gibt. Und das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Das haben bestimmt viele schon mal erlebt, wenn die selber mal eine Halluzination erlebt haben. Also, dass KI-Modelle gerade auf solche Suggestivfragen einfach mal sehr ausführlich antworten und sagen, ja sicher, also dieses Buch, da geht's um das und der Grottenolm, ne, dann muss er sich in eine Höhle verstecken oder keine Ahnung, was da alles passiert. Ist schon ganz interessant, weil was da passiert in erster Linie ist, dass eben ein Mangel an Daten besteht. Ne? Es gibt nirgendwo im Internet Informationen zu diesem Buch, weder dazu, ob es existiert, noch dazu, ob es nicht existiert. Und in diese Lücke sozusagen, da entsteht diese Halluzination, weil ChatGPT und Co. ja nicht wirklich wahre Antworten geben können, sondern sie geben plausible Antworten. Und das ist in dem Moment für die KI wohl die plausibelste Antwort. Die ist nur leider falsch.
Man trickt das Modell so ein bisschen aus, indem man nicht sagt, kennst du dieses Buch? Und dann hat das Modell ja viel eher den Anreiz zu sagen, nein, kenne ich nicht, als logische Vervollständigung von dieser Anfrage. Während wenn man fragt, fasse mir folgendes Buch zusammen, dann hat die KI sozusagen noch eher den Anreiz, da was zusammenzufassen.
Man hat sie so ein bisschen in die Richtung geschubst, ja, das
genau.
Stimmt. Interessanterweise ist das mittlerweile ein Fehler, der seltener auftritt. Also ich habe das seit langer Zeit immer mal wieder, dass ich immer mal frage, was war denn der Nudelvorfall unter Angela Merkel im Kabinett und so. Und das funktioniert mit ChatGPT mittlerweile nicht mehr. Also ChatGPT auch in der ganz normalen Variante, nicht irgendwie O1 oder so, sagt, da weiß ich eigentlich nichts drüber über diese Geschichte. Also da sehen wir auch Fortschritte, so kleine Fortschritte, aber aktuell muss man, wann immer man eine Frage stellt, wo man quasi selber nicht weiß, ob die Antwort in den Trainingsdaten drin ist, muss man auf jeden Fall aufpassen.
gar nicht aufpassen müsst ihr, wenn ihr uns weiterempfehlt als KI-Podcast und einfach gerne mal so im Bekanntenkreis, im Umfeld, an die Familie den Link zur aktuellen Folge schicken.
Die Kollegen interessieren sich auch sicher dafür.
Es gibt bestimmt viele Leute, die jetzt von DeepSeek mitbekommen haben und die möglicherweise von unserer Folge heute ganz besonders viel mitnehmen, mit all den Einordnungen, die wir geliefert haben. Und wenn ihr dann noch extra Potenzial entfalten wollt als KI-Podcast-Hörer, dann dürft ihr uns natürlich auch liken und subscriben und mal wieder eine Bewertung dalassen auf eurer beliebtesten Podcast-Plattform. Also ob das jetzt Apple Podcasts ist oder Spotify oder natürlich am meisten freuen wir uns über Zuhören in der ARD Audiothek, wo wir jeden Dienstag wieder wie immer erscheinen werden.
Und wenn ihr nach diesem Podcast noch auf der Suche nach einem neuen Podcast seid und da gerne in Amerika verbleiben wollt, wo wir jetzt heute auch ein bisschen waren, dann empfehlen wir euch den Podcast Amerika, wir müssen reden mit Ingo Zamperoni und seiner Frau Jiffer Bourguignon. Die beschäftigen sich ausführlich mit der Innen- und Außenpolitik der USA, was da eigentlich los ist gerade, was tatsächlich nicht allzu leicht zu beantworten ist. Also wer nach Einordnungen sucht, der KI-Podcast für die USA-Revolution, der bekommt das bei Amerika, wir müssen reden.